Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Finch 29 Level.
Oh, sind wir schon. Ja, herzlich willkommen bei unserem League of Legends Podcast.
Ja, Real Talk in LOL.
Ja, ist ein upcoming neues Spiel, was wir entdeckt haben.
Perle.
Ja, könnte was werden. Könnte sich von so einem kleinen Indie-Titel zu einem richtig großen Ding entwickeln. Wir werden das im Auge behalten.
Ja, mir fehlt nur noch ein halbes Level, dann kann ich endlich Ranked spielen.
Ja.
Und dann geht's
ab. Ich habe mich gestern nicht getraut. Warum? Ich habe erstmal neue Champions ausprobiert, so ein bisschen im Übungsmodus.
Achso, ja, das habe ich heute auch gemacht, in diesem Übungsmodus. Das ist ganz cool. Was dafür auch ganz cool ist, ist Aram. Damit kann man das auch gut lernen. Das ist ja diese Arcade-Variante. Und da kannst du halt auch, da kannst du halt gegen Gegner kämpfen und kannst halt alles ausprobieren. Ist auch sehr gut.
Okay, naja. Ja, also wenn wir nicht wieder gebannt werden heute, weil Leute bei uns im Team nicht richtig die Leute AFK sind, aber naja. Gut, hätte man das 1973 schon gewusst,
dann wären wir jetzt richtig weit vorne.
Dann hätte man schon mal investieren können und dann wären wir heute, hätten wir ganz andere Sorgen.
Ja.
Das ist so, als wenn du 1990 Apple-Aktien gekauft hättest oder so.
Oder Microsoft.
Ja. Gut, haben wir aber nicht. Also,
haben wir nicht.
Also müssen wir weiter ackern und hier uns mit Podcast-Donations über Wasser halten.
Ja, stimmt. Vor allem ist es lustig, wir sind jetzt schon im dritten Jahr unserer Retrospektive. Bald ist es soweit, da bist du geboren. Noch 2 Jahre, ne?
Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt.
Ja, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Im Moment bin ich noch alleine auf der Welt, laufe hier rum und erlebe so alles und du darfst dran teilhaben. Aber in 2 Jahren, also in unserer Zeitrechnung in drei Wochen, da bist du am Start. Das Geburtsjahr von Tim. Jetzt geht's ab. Dieses Jahr sind wir 1973.
Das wird eine Sonderfolge dann.
Ja, mit Gästen von damals.
Ja.
Zeitzeugen von damals. Ja, wir haben ja vor 2 Folgen haben wir unser Format ein bisschen geändert, weil Social Media einfach richtig, richtig krank geworden ist und auch nur noch nicht mehr gut ist und wir auch über viel zu viel schon geredet haben.
Deswegen. Und deswegen sind wir jetzt endgültig in der früher war alles besser Bubble gefangen.
Ja, wir sind endlich angekommen.
Und reden nur noch über die Vergangenheit.
Ja, genau. Also mir gefällt das sehr, ich finde das sehr gut. Wobei tatsächlich ich an die meisten Dinge mich nicht erinnere, aber natürlich, was ich immer ganz spannend finde, ist ich habe sehr oft so ein Aha-Erlebnis. Oder also dieses so letztes Mal war, fand ich halt voll krass, dass 1972 Bruce Springsteen seine erste CD Platte aufgenommen hat. Und Elton John auch seine erste Platte aufgenommen hat, wo ich denke so, ey krass, das ist schon so lange her. Und das sind ja so wirklich zeitlose Künstler. Den könnt ihr ja heute ein Lied rausbringen und würdet sagen, es ist ein Newcomer, wenn du ihn nicht kennst.
Ja, und Elton John jetzt glaube ich nicht, aber Bruce Springsteen zumindest so ganz sporadisch bringt er ja sogar noch neue Songs raus, ne? Also jetzt zuletzt weiß ich nicht, aber das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass er so ein Album gemacht hat mit so Soul-Songs, die er dann so nachgesungen.
Ja.
Naja.
Bruce erfindet sich immer wieder neu. So ist er. So kennt man ihn, so ist er, so liebt man ihn. Ja. So, wir sind im Jahr 1973 angekommen und 1973 schafft Papst Paul die Tonsur bei Mönchen ab, die seit dem 6. Jahrhundert üblich war und mit den dendritischen Zellen wie ein Schlüsselelement des Immunsystems, nein, also das sind zwei unterschiedliche Dinge, also Papst Paul schaffte die Tonsur bei Mönchen ab, ich weiß nicht, was das bedeutet, was ist die Tonsur?
Ich weiß nicht, das klingt für mich ein bisschen nach Studentenverbindung irgendwie.
Ja, ich glaube, vielleicht.
Aber damit hat es, glaube ich, nichts zu tun.
Das ist vielleicht. Jetzt weiß ich's. Das ist die Mönche aus den frühen Filmen hatten noch immer diesen kreisrunden Haarausfall.
Ja. So,
das ist Tonsur. Also, das wird extra reinrasiert. Und dann gehe ich morgen zum Friseur und sage, einmal Tonsur bitte. So. Ja. Und mit den dendritischen Zellen wird ein Schlüsselelement des Immunsystems entdeckt. Aber obwohl es kaum zu glauben ist, 1973 sind noch ein paar andere spannendere Sachen passiert. Ich liebe diese Redaktion, diese Dramaturgie, die sie aufbauen. So, fangen wir mit dem ersten an. Ui, das ist interessant. Das World Trade Center wird eröffnet. Am 4. April 1973 wurde das World Trade Center in New York nach rund 7 Jahren Bauarbeiten feierlich eröffnet. 2001 wurde es dann durch die Al-Qaida wieder geschlossen. Darf man das so sagen? Das hört sich so humoristisch an.
Ja.
Aber wir lassen es durchgehen.
Ja.
Ja, wir lassen es durchgehen.
Ja, immer noch ein sehr krasses Ereignis. Ich habe manchmal so, weiß ich nicht, einmal im Jahr kriege ich so einen Moment, da, man kann ja immer noch so die Live-TV-Berichterstattung sich bei YouTube zum Beispiel angucken, ne? Das so CNN, wo dann irgendwie so ein normales Programm läuft und auf einmal unterbrechen die das dann und wie entwickelt es. Und das war ja dann so eine stundenlange Berichterstattung, wo halt live dann die ganze Zeit irgendwelche Sachen passiert sind. Das kann man sich heute immer noch zum Beispiel ja bei YouTube angucken und ich finde es nach wie vor einfach krass. Ja,
in der Nachbetrachtung finde ich eine der erschreckendsten Sachen, die ich von da noch im Kopf habe, ist, dass man eigentlich sehr lange darauf gewartet hat, wo es als nächstes einen Anschlag gibt. Also weil es waren ja erst die beiden Türme, dann das Pentagon und dann gab es noch eine Maschine, die irgendwie abgedriftet ist. Und das war, daran erinnere ich mich halt noch. Ich weiß halt, dass ich in meiner damaligen Firma, da habe ich noch in Hamburg gearbeitet, am Ballindamm saßen wir alle vorm Fernseher und haben das verfolgt. Das war krass. Also das war... Ja, das war
ja.
Eine der erschreckendsten Sachen, die ich so wahrgenommen habe, also an großen Katastrophen. Ja,
geht mir auch so. Ich hatte damals meinen ersten Agenturjob noch und wir waren auch alle halt natürlich bei der Arbeit und haben dann Standal um den Fernseher rum und eine Kollegin, die irgendwie gerade 2 Wochen vorher in New York war und da Freunde besucht hat, irgendwie war da am Weinen und es war halt einfach. Ja, keine Ahnung, man konnte sich das nicht vorstellen, dass sowas passiert. Und ja, dieses letzte Flugzeug, was du meintest, ist ja dann, gibt es ja, glaube ich, auch mehrere Filme mittlerweile drüber oder auch irgendwie Dokus, wahrscheinlich noch ein Nöcher, wo dann die Passagiere quasi in das Cockpit rein sind und ja, also sozusagen die Kontrolle wieder zurückerlangen wollten von den Entführern und dabei ist das Ding dann abgeschmiert irgendwie in so einem, auf so einem Feld.
Ja.
Also abgeschmiert klingt jetzt auch ein bisschen. Das Flugzeug ist abgeschmiert. Nein, aber sie haben wahrscheinlich, weil man weiß es natürlich jetzt auch so ein bisschen Legendenbildung, aber sie haben vielleicht damit verhindert, dass eben ein vierter Anschlag sozusagen, also dass noch eine Maschine irgendwo reingeflogen wird. Das hilft natürlich den Leuten jetzt auch nicht, die im Flugzeug saßen, aber ja. Ja, und man muss sagen, ein Ereignis, das bis heute im Grunde genommen ja auch, ja, man kann fast sagen, die Welt verändert hat, ne, weil was danach an Kriegen passiert ist und so, die ganze Bombardierung, Einmarsch in Afghanistan und so weiter. Und ja, alles ging 1973 los, als die Dinger eröffnet wurden.
Aber es war auch das Wahrzeichen von New York, muss man halt auch sagen. Ne? Also
ja.
Klar, es gibt noch das World Trade Center, aber die beiden Türme waren immer das, was man immer in jedem Film, in jeder Serie, immer wenn es um New York ging, hast du die beiden Sachen.
Ja, das hat das Neue jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz erreicht, aber man muss natürlich sagen, klar, es gibt natürlich ohne Ende ja, Filme, Serien, ne, wo quasi New York als Kulisse gedient hat und du dann diese beiden Gebäude gesehen hast, das ist dann vielleicht in 20 Jahren, wenn genauso viele Serien mit dem Neuen produziert sind, vielleicht mal anders. Aber jetzt im Moment nimmt man das, finde ich, noch nicht so ikonisch wahr, wie diese beiden Zwillingstürme da.
Ja. So, 110 und 112 werden eingeführt. Bundesweit und flächendeckend werden die beiden Notrufnummern 110 und 112 eingeführt. Wie man vorher die Polizei oder Feuerwehr angerufen hat, wissen leider nur noch ein paar wenige Menschen, die in der Zeit vor 1973 gelebt haben. Denn bis 1973 gab es keine bundesweit einheitlichen Notrufnummern, schwer vorstellbar, aber so war das damals halt. Ich habe noch nie, doch 110 habe ich schon gewählt, 112 habe ich noch nie gewählt.
Ich habe schon, obwohl, nee, warte mal, 112?
Feuerwehr habe ich noch nie gerufen.
Nee, ich überlege gerade, nee, ich glaube ich auch nicht. Ich hatte ja mal einen relativ dollen Autounfall. Da habe ich tatsächlich selber, also derzeit habe ich selber Zivildienst gemacht und beim ASB gearbeitet. Also da jetzt überlege ich nämlich gerade, habe ich aber nicht 112 dann angerufen, sondern quasi unsere eigene
oder
Nummer.
Peter 13 und Peter 14, bitte kommen.
Ich sag, hier, Jürgen, kannst du mal eben rüberkommen? Ich habe hier eine fette Platzwunde im Kopf. Weil das war auch in der Nähe von der damaligen Rettungsleitstelle, in der ich auch quasi meinen Zivildienst gemacht habe. Und dann dachte ich, naja, ich rufe eben die Jungs da an. Die sind schneller hier, als wenn ich jetzt, die haben sich dann zwar ein bisschen beschwert, weil ich habe ehrlich gesagt nicht, ich habe nur an mich gedacht, nicht an den anderen Menschen, der mir reingefahren ist, weil der brauchte nämlich auch einen Rettungswagen. Und dann kamen die aber nur mit einem und dann meinten die zu mir, ey, nächstes Mal wäre wirklich ganz gut, du sagst Bescheid, du brauchst zwei. Ich so, ja, ey, wusste ich ja nicht. Ich stand natürlich auch unter Schock. Ich
kann ja, das war, der hätte auch Sharing machen können. Sharing is caring.
Nee, das, der, da gab es ein bisschen Beef. Also weil, ja, das ist jetzt ne Cold Case, also es ist bis heute unaufgeklärt. Aber ich bin der Meinung, dass der Typ über Rot gefahren ist und mir halt voll in die Seite gebrettert ist.
Du bist bei Rot übergefahren und.
Nein, ich bin auf gar keinen Fall bei Rot gefahren, weil ich bin links abgebogen. So, und ich habe halt gewartet, wie man das nun mal so macht, wenn man links abbiegt und man wartet, bis der Gegenverkehr durch ist. Und in meiner Erinnerung, aber wie gesagt, das ist halt, haben die Autos dann angehalten. Also es war spät nachts, war so 2-3 Uhr, da war nicht viel los. Das war zwar eine sehr große Straße, aber so, und die Autos haben angehalten und du siehst das ja, ne? Oder jemand gibt dir Lichthupe oder sowas und dann fährst du halt. Und er ist aber meiner Meinung nach noch dann bei Rot rübergebrettert, eben auch mit entsprechender Geschwindigkeit, ist mir voll in die Seite gefahren. Und ich war dummerweise nicht angeschnallt. Das ist natürlich mein Fehler. Und ja, bin da so halb durchs Auto geflogen. Aber gut, ist jetzt auch egal. Es geht ja eigentlich um die Notrufnummern. Ja, also ich kann, das ist wirklich krass, ne? Weil überleg mal, du bist, was weiß ich, zum Beispiel, du bist jetzt unterwegs mit dem Auto und hast irgendwo einen Unfall und dann musst du erstmal. Also,
erstmal zur Telefonzelle rennen.
Ja, genau, weil du hast ja auch kein Handy, 1973. Ja.
Aber da gab es ja immer Telefonbücher, ne? Jetzt hast du ja geguckt. So.
Ja, genau, dann musst du erstmal unter Polizei.
Krankenwagen.
Nachgucken, wo, wie im nächsten Dorf irgendwie die Nummer der Polizeidienststelle ist oder was.
Das schon, ja, insofern großartige Erfindung. Danke an die, die es erfunden haben.
Aber auch da jetzt mal, ne, also da muss man schon sagen, dass wirklich so technischer Fortschritt, also wenn ich mir das jetzt wirklich gerade so vorstelle, du hast irgendwo auf der Landstraße 1970 oder 73 einen Unfall. Ich meine, wie, weißt du, du hast kein Handy, kein nichts. Heutzutage ruft das Auto selber Notruf an, wenn es einigermaßen modern und gut ausgestattet ist. Und damals hängst du dann einfach da irgendwie am Baum und ja, musst Glück haben, dass einer vorbeikommt. Weil sonst ist halt Essig.
Sonst bist du halt komplett am Arsch. Ist halt einfach so.
Und die Notrufnummer ist ja schön und gut, aber da auf der Landstraße hat sie dir halt auch nichts genützt.
Nee.
Aber naja, ist ja also gut, dass sich jemand Gedanken gemacht hat.
Ja, finde ich, haben sie gut gemacht.
Ja.
So. Der Enkel des reichsten Menschen der Welt wird entführt. Wie heißt er?
Jeff Bezos?
Nein, damals, 1973. Wer war der reichste Mensch 1973?
Der 1973, keine Ahnung, Rockefeller?
In Rom wird der 17-jährige John Paul Getty der Dritte entführt. Die Täter verlangen ein Lösegeld von 3,4 Millionen US-Dollar. Sein Großvater, der Milliardär J. Paul Getty und damals reichster Mann der Welt, lehnte eine Zahlung ab, bis das dem Enkel abgeschnittene und in einer Zeitung übersandte Ohr eine Meinungsänderung bewirkt. Falls euch der Name Getty irgendwie merkwürdig bekannt vorkommt, ja, es sind auch diese Gettys, denen Getty-Image gehört. Durch Medienberichten wurde später außerdem bekannt, dass er von seinem Sohn verlangte, ihm $800.000 mit Zinsen zurückzuzahlen. Außerdem war Getty einer der größten amerikanischen Ölmagnate, der folgendes extrem zu spüren bekam. Jetzt kommt schon das nächste Highlight, die erste Ölkrise. Die erste und folgenreichste Ölkrise wurde im Jahr 1973 anlässlich des Jom Kippur-Kriegs 6. bis 26. Oktober 1973 ausgelöst. Die Organisation der arabischen erdölexportierenden Staaten, OAPEC, drosselte bewusst die Fördermenge um etwa 5%, um die westlichen Länder bezüglich ihrer Unterstützung Israels unter Druck zu setzen. Der Preis stieg von rund $3 pro Barrel auf $5, was aus heutiger Sicht natürlich absolut günstig ist, aber damals einem Preisanstieg von rund 70% entsprach. In Deutschland kam es deshalb unter anderem zur Einführung des autofreien Sonntags, wo an 4 Sonntagen keinerlei Autos benutzen durften. Außerdem galt für 6 Monate ein Tempolimit von 100 Kilometer auf den Autos. Also 2 krasse Themen. Getty, die Entführung habe ich gar nicht, also auf dem Schirm. Getty als Mensch und Getty Image kenne ich. Krass finde ich, dass mir $800.000. Ey, hier, du bist ja entführt worden. Ich will jetzt $800.000 von dir zurückhaben. Wo ich mich aber frage, so, warum $800.000? Also, weil wenn er 3,4 Millionen zahlen musste, warum nur 800.000 Dollar? Das macht ja gar keinen Sinn. Kein guter Geschäftsmann, der Giddy.
Ja, weiß man nicht. Vielleicht hat er irgendwie sich gedacht, also ich weiß ja nicht, wie die Umstände der Entführung waren. Vielleicht hat er eine Teilschuld bekommen, weißt du?
Aber was ich halt so richtig dumm finde, du entführst den Sohn von einem Milliardär und willst 3,4 Millionen Dollar haben. Das verstehe ich nicht.
Ja, das, keine Ahnung. Da
würde ich sagen, 50 Millionen auf die Caymans oder auf dem, wie heißen diese Konten, wovon du auch drei hast? Hier.
Diese, Blockchain?
Nee, nicht Blockchain. Wie heißen die denn? Offshore-Konto.
Ja. Panama Papers. Mhm. Ja, gut, weiß ich nicht. Also ich glaube, man darf nicht ganz vergessen, dass durch Inflation und so weiter, und man sieht es ja auch an diesem Ölpreisbeispiel, 3,4 Millionen damals halt krass viel mehr waren als jetzt. So, also ja, aber keine Ahnung, vielleicht hat es auch so ein bisschen praktische Gründe, dass man halt sagt, naja, wenn ich jetzt 50 Millionen verlange, dann wie soll das? Also klar, kann sagen, jetzt er überweist das irgendwie auf ein Nummernkonto in der Schweiz oder sonst wohin, aber ja, ich weiß nicht, ich habe keine gute Erklärung dafür.
3,4 Millionen Dollar, würde ich jetzt mal sagen, was ist der größte Dollarschein gewesen? 100 Dollar, glaube ich. So, das sind dann 100.
Ja, sind schon ein paar.
34.000 100-Dollar-Scheine. Mhm. Vielleicht deswegen, weil die gesagt haben, so hier, nicht nummerierte Scheine.
Ja, oder die passten genau in zwei, das, die haben das ausgerechnet, dass die Anzahl Scheine genau in so zwei Remover-Koffer reinpasst, oder stimmt. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Ja, stimmt.
Da kam es so irgendwie. Ja. Aber ich finde sowieso, Entführung von Leuten und dann Lösegeld zu erpressen zu wollen, ist sowieso ein ziemlich, wie soll man sagen, also es ist ja ein sehr risikoreiches Verbrechen. Ne? Also ich kenne wenige Beispiele, wo das wirklich mal geklappt hat, oder?
Ich wüsste also, weil, auch keins.
Aber ich meine, ey, dem dann das abgeschnittene Ohr zu schicken, ist natürlich schon auch
ja, crazy. Das ist krass. Das riecht krass.
Vor allen Dingen das Ohr, ey, das finde ich richtig mies.
Ja, nee, das ist auch scheiße. Machen wir nicht. Nee. So, erste Ölkrise, autofreier Sonntag würde uns, glaube ich, gut tun.
Ich finde es eigentlich ein geiles Konzept, autofreier Sonntag.
Autofreier Sonntag finde ich auch gut. Ich bin sowieso dafür, dass wir einiges mit den Autos ändern. Ich bin für eine Fastlane, für besonders schnelle Autos.
Keine. Ach so.
Also nicht so solide wie in Amerika, so diese Fastlane für Leute, wo mehr als zwei Leute im Auto sitzen, sondern ich möchte eine Fastlane für besonders schnelle Autos, wo wirklich nur Autos fahren dürfen, die über 250 fahren dürfen.
Ja, aber...
Weil
ja,
die zahlen ja auch mehr Steuern und mehr Versicherung.
Das ist richtig. Das ist ein sehr gutes Argument. Ja, ist, glaube ich, also ich verstehe den Wunsch, aber es ist in der Praxis, glaube ich, sind wir uns einig, schwierig umzusetzen.
Ja, ich finde, oder wir müssen irgendwas ändern, weil was ich nicht verstehe ist, ich verstehe, also das ist ja in der Regel, wenn ich das richtig sehe, dann ist das ja eher ein Ego-Problem. Leute mit Autos, die nicht so schnell fahren können, wollen aber mal das Gefühl haben, auf der linken Spur zu fahren. Und dann machen sie das auch. So, und dann, wenn es richtig krass ist, fahren halt mehr Leute auf der linken Spur als auf der rechten Spur. Und dann sind sie aber auch noch beleidigt, wenn du rechts einfach hinfährst und nicht überholst, sondern einfach nur im normalen Tempo vorbeifährst an ihnen. Und ich finde, da müssen wir eine Lösung für finden.
Ich finde den Unterschied zwischen überholen und im normalen Tempo vorbeifahren, den müsstest du mir jetzt juristisch nochmal
genauer sagen. Tatsächlich. Es gibt Situationen, wo ganz viele Leute einfach nach links fahren, weil sie denken,
fahren
alle links. So, dann ist rechts frei und wenn die Auto keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, dann kann man da ja in normal 100, 120 vorbeifahren, weil auf der linken Spur fahren sie 80. Und das meine ich damit. Also nicht jetzt Vollgas geben, damit du dran vorbeifährst, sondern in einer normalen Geschwindigkeit einfach vorbeifahren.
Ja.
Und ich finde, und ich glaube, dass diese Situation überhaupt entsteht, ist ein reines Ego-Problem.
Ja, es ist jetzt tendenziell ein Thema, mit dem wir uns nicht besonders beliebt machen, wahrscheinlich. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich kenne diese Situation auch. Also sehr, sehr beliebt, wenn ungefähr in 1,5 Kilometer Entfernung auf der rechten Spur ein LKW zu sehen ist. Ja, dann haben sehr viele Leute die Tendenz zu sagen, ach, da fahre ich schon mal links rüber. Und du hast aber, ja, es sind noch 1,5 Kilometer bis zum LKW. Und in solchen Situationen, und rechts fährt halt wirklich niemand, und in solchen Situationen fahre ich auch sehr häufig dann auf die rechte Spur einfach und fahre da so mit 120 vor mich hin. Und wenn die dann auf der linken Spur, immer schön natürlich dann auch so dieses Ziehharmonika-Ding, weißt du, vorne bremst einer und dann bremsen alle und du fährst halt mit deinen 120 einfach stumpf auf der rechten Spur weiter. Klar, dann sowas mache ich auch ab und zu, weil es geht mir einfach zu sehr auf den Sack sonst. Ich glaube nicht, dass es nur ein Ego-Problem ist, sondern ich glaube, dass es wirklich auch ein Nicht-Verstehen und ein Unsicherheitsding ist. Was viele Leute, glaube ich, wirklich nicht verstehen, ist, dass dieses stumpf auf der linken Spur fahren A, zu Staus führt und B, zu vielen gefährlichen Situationen, zumindest solange du die Situation hast, dass es eben eine unbegrenzte Autobahn ist, weil eben viele hinter dir dann auch schneller fahren wollen. Ich glaube, das raffen viele Leute einfach nicht. So, die haben, denen fehlt dieses Verständnis dafür, zu sagen, ey, ich sehe, also A, gucken die Leute zu wenig in den Rückspiegel, ja, du musst halt einfach, wenn du mit 110 von rechts auf die linke Spur fährst, dann musst du schon dreimal vorher in den Spiegel gucken, um ungefähr abschätzen zu können, mit was für einer Geschwindigkeit kommt der da hinter dir an. Hm. Weißt du? Du kannst es ja nur im Vergleich sehen. Wenn du einmal in den Spiegel guckst, dann siehst du, okay, der ist vielleicht noch 600 Meter weg. Ja, und wenn du dann aber eine Sekunde später nochmal guckst und du siehst, ah, jetzt ist er nur noch 300 Meter weg, dann weißt du, oh, der muss ja ganz schön schnell sein. Also, das sollte, ja. Aber das machen halt viele Leute nicht, sondern die gucken einmal, sehen, ah, du bist noch 600 Meter weg, dann fahr ich jetzt mal rüber.
Und dieses, was mich halt auch nervt, ist, also ich glaube, dass es so ist, es gibt auch welche, die bewusst sagen, nur ich lasse dich nicht vorbei.
Ja, die gibt's auch. Aber das sind, glaube ich, nicht
aber immer mehr. Davon gibt's immer mehr.
Ja, weiß ich nicht.
Dass die sozusagen provozieren, weil das ist ja schon eine Provokation. Und du wirst ja auch wütend. Also ich werde dann wütend.
Ja.
Ich werde echt wütend. Weil ich denke so, davor ist alles frei und Fritze Flink vor mir fährt halt nicht flink, sondern fährt halt echt arschlangsam. Es macht mich so aggressiv. Und ich habe mich eigentlich sehr gut unter Kontrolle.
Ja. Aber ja, ich glaube, das sind die allerwenigsten, die das wirklich ganz bewusst machen, sondern es sind viele, die, also, ne, das, also die A, die halt einfach nicht einschätzen können. A, wie schnell kommst du an? Und es würde ihnen keinen Nachteil bringen, einfach nochmal 3 Sekunden zu warten mit dem Ausscheren nach links, bis du halt vorbeigebreddert bist mit 190. So, das würde für sie gar keinen Unterschied machen. Für dich ist es aber halt in dem Moment ein krasser Move, weil du musst von 200 auf 110 runterbremsen innerhalb von 20 Metern. Und umgekehrt, wenn zwischen zwei LKWs, um die es ja meistens geht, die dann überholt werden, irgendwie eine Lücke ist, die, sag ich mal, ja, größer ist als, weiß ich nicht, 200 Meter, einfach mal kurz rechts rüber zu fahren, weil die Leute auch nicht checken, wie schnell du vorbeifahren kannst.
Genau.
Weißt du, die denken dann, die gehen von sich aus, von ihrem 130 PS Skoda und denken, ja, scheiße, ich brauche beim Überholen ja auch immer so lange, raffen aber nicht, dass du halt einmal Gas gibst und dann dauert das 1 Sekunde, 2 und dann bist du halt vorbeigefahren. Und das, ich glaube, das checken viele Leute einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das unbedingt Provokation immer nur ist.
Sondern und was
ist
auch die wenigsten wissen, in Deutschland herrscht Rechtsfahrgebot.
Ja. Das stimmt allerdings.
Insofern, ja. So, der Exorzist schockiert das Publikum. Der Horrorfilm Der Exorzist feierte 1973 Premiere und gilt bis heute als einer der gruseligsten Filme aller Zeiten. Mit seinen Schockmomenten und Spezialeffekten revolutionierte er das Horrorgenre und löste in vielen Kinos regelrechte Panik aus. Und wer einmal den Film gesehen hat, wird zumindest beim Anblick von Erbsensuppe auch immer wieder an diesen Film denken. Oder bei Köpfen, die um 180 Grad rotieren. Der Exorzist, ich glaube, das ist das, wo ihr der Teufel ausgetrieben wird, glaube ich. Ich gucke ja keine Horrorfilme.
Richtig. Ja, ich gucke ja keine Horrorfilme. Horrorfilme sind ja also, ja, Horrorfilme sind auch nicht so meins. Also ich stehe jetzt auch nicht auf so dieses so Jumpscares oder so erschreckt werden. Ich weiß nicht, es löst in mir jetzt keinen irgendwie kein Endorphinschub aus oder so oder was auch immer das für ein Hormon ist. Keine Ahnung, der Exorzist habe ich auch nie gesehen. Also ich weiß schon, dass das ein super, also ich kenne dieses Phänomen und weiß auch diese, ne, ist so ultra gruselig. Es gibt eine neue Verfilmung davon, glaube ich, ja mittlerweile auch mit, oh Gott, ich komme nicht, der Typ, der auch hier Gladiator gespielt hat.
Russell Crowe.
Der spielt diesen Priester. Und ja, genau, es geht, glaube ich, darum, dass so ein Mädchen, ja, so ein, weiß ich nicht,
genau, relativ Tage besessen sein soll.
Und er kommt da als Priester halt an und soll dann hinter, und die krabbelt da irgendwie und, ach, keine Ahnung. Ja,
nee, also, gucken wir nicht.
Ja, also es ist mit Sicherheit ein krasser Film, so genauso wie, also, ne, damals hatten wir ja auch schon irgendwie, hatten wir nicht letztes Mal der Pate, war doch auch irgendwie.
Ja, genau.
Also bestimmt super ikonischer Film für dieses Genre, aber das Genre interessiert mich ehrlich gesagt nicht so, deswegen, ja, kann ich da.
Nee, ich gucke das wirklich nicht. Ich hab dann Albträume, ich kann da nicht schlafen.
Ja, ich hab da auch keinen.
Komm zum Sport.
Lieber Top Gun oder so.
Bayern versus Dresden. Die beiden Fußballspiele FC Bayern, Dynamo Dresden 1973 in der zweiten Runde, Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister 1973-74, waren das erste deutsch-deutsche Aufeinandertreffen in der Geschichte jener Europapokalwettbewerbe, die UEFA veranstaltete. Zu Hause gewann Bayern knapp mit 4-3, während das Rückspiel in Dresden unentschieden endete mit 3-3. Der FC Bayern setzte sich also knapp durch, zog ins Viertelfinale ein und gewann schließlich als erster deutscher Verein den Europapokal der Landesmeister. Meister, die heutige UEFA Champions League. Bayern Münchens Präsident Wilhelm Neudecker war an seinem 60. Geburtstag vom Zwischenstand im Hinspiel übrigens wenig angetan und erhöhte noch in der Halbzeitpause die Siegprämie auf 12.000 D-Mark pro Bayern-Spieler. Scheint ja geholfen zu haben. Ja, da war ich noch nicht so im Fußballgame drin.
Nee, ich auch nicht, aber ich finde es irgendwie ganz cool, also was heißt ganz cool, aber es gab schon in der DDR so 2-3 Mannschaften, die nicht schlecht waren. Ne? Also
Lokomotive Leipzig.
Genau, Lokomotive Leipzig, Dynamo Dresden. Oder war das Dynamo? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung.
Aber die damals echt
so find ich, dass es gab Berliner Vereine? Ich weiß es nicht. Union Berlin war bestimmt Ost-Berlin und Hertha war West-Berlin.
Das weiß ich nicht, da kennst du dich ja eigentlich besser aus, hätte ich jetzt gedacht.
Ja, aber ja, ich keine Ahnung. Also es macht aber
Union, Sinn. Also Union klingt schon irgendwie ein bisschen nach DDR, finde ich. Union, Dynamo, Lokomotive. Wieso überhaupt Lokomotive?
Ja, weiß ich auch nicht. Lok Leipzig.
Und was ist hier mit
Yeah. Union Berlin, wo war tatsächlich der DDR-Fußballverein aus Berlin? Macht ja auch Sinn.
Was ist hier mit was jetzt Red Bull hier.
Leipzig. Lok Leipzig und.
Aber das ist ja nicht. Das ist nicht der ehemalige Lokomotive Leipzig, sondern es ist irgend so ein anderer, so ein kleinerer Verein gewesen, ne? Da haben die sich irgendwie reingezeckt. Frankfurt gab es, glaube ich, auch noch einen, der nicht so schlecht war. Und es sind ja hinterher dann auch so ein paar DDR-Spieler, haben ja auch noch in der Nationalmannschaft dann, ne? Hier wie, also Klose zum Beispiel war doch. Ursprünglich kam er aus dem Osten, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Und hier, wie heißt er nochmal? Kirsten? Kirsten?
Ulf Kirsten.
Ja, der war auch, ja. Okay. Der war auch ein Ossi.
Okay, also RB Leipzig wurde erst 2009 gegründet.
Ja, aber mit der Lizenz von irgendeinem kleinen Verein, also relativ klein, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so, da gibt es ja große Kontroversen auch, will ich jetzt gar nicht aufmachen, das Fass.
Ach so, FC Sachsen Leipzig.
Ey, weil hier was, apropos, was sagst du denn hier zu Kloppo, zu deinem ehemaligen Liverpool?
Ah ja, also ich finde das so krass, der vorher war der beliebteste Mensch auf diesem Planeten,
ja. Und
jetzt auf einmal ist der meistgehasste Mensch des Planeten.
Das ist ein bisschen dumm irgendwie.
So, wo ich aber denke, so, der hat die Macht über 5 oder 6 Fußballvereine, also nicht die Macht, sondern ist halt Berater für 5 oder 6 Fußballvereine, auf der ganzen Welt und die wollen noch mehr Vereine dazu holen, also in Frankreich wollen sie noch einen Verein holen und so, wo ich denke so, ist doch geil, das ist doch, also für einen Fußballer, Fußballtrainer oder Fußballbegeisterten ist das doch voll cool, dass du quasi so viele verschiedene Möglichkeiten hast, als sich nur auf einem, und weil er ja immer so der Traditionalist gewesen ist und deswegen wird er jetzt
gerne. Naja, weiß ich gar nicht, ob er das wirklich ist oder ob ihm das so angedichtet
wird. Ja, doch. Es gibt sogar ein Video, wo er sagt, so, er ist halt so, steht auf Tradition und sowas alles. Also es gibt schon. Aber auf jeden Fall ist er jetzt, hassen ihn jetzt ganz viele. Und vor allem, was für Leute sich da auch anmaßen und einbilden, was dazu zu sagen, wo ich denke, so, er hat einfach die Fresse. Lass den Mann doch machen, was er will. Und wenn er das für sich als geile Jobperspektive sieht, dann lass ihn doch einfach.
Ja, was ich halt so dumm finde, ist, ich meine, es sind sich doch, glaube ich, alle einig, dass der bis jetzt an jeder Trainerstation, wo der war, unter anderem deswegen erfolgreich war und auch immer so beliebt, weil es einfach ein geiler Typ ist. Also ja. Der ist ja als Mensch, haben wir ja auch schon, glaube ich, in der Vergangenheit zwei, drei Mal drüber gesprochen, wie der so als Chef im Unternehmen zum Beispiel wäre. Ich meine, der ist einfach ein cooler Dude. So, der hat die richtigen Werte, so, weißt du, der hat die richtige Art,
also mit Leuten
umzudenken. Genau. Und da würde ich doch jetzt eher sagen, ey, ist doch gut, dass der sich jetzt um den Kram bei Red Bull kümmert, weil dann ist es wenigstens einer, der sozusagen auf die richtigen Dinge achtet, anstatt dass es jetzt, weiß ich nicht, Uli Hoeneß wird, wo du weißt, ja, das ist ein vorbestrafter Steuerhinterzieher und das ist ein, also wo ist jetzt das Problem? Sei doch lieber froh, dass er das jetzt macht.
Mich nervt das.
Das sind auch die gleichen Leute, die immer links fahren.
Ja, eben. So, der Mann mit der Todeskralle wird veröffentlicht. 1973 erschien Bruce Lees letzter vollständiger und berühmtester Film, Der Mann mit der Todeskralle. Der Film war ein Meilenstein für das Martial Arts Genre und brachte den Kampfsport in den Mainstream. Lee verstarb tragischerweise 3 Wochen vor der Premiere im Alter von nur 32 Jahren. Zu seinen Sargträger gehörte unter anderem Steve McQueen und James Coburn.
Und Chuck Bruce Norris.
Lee. Ja, Bruce Lee war geil. Bis auf dieses Rumgeheule, das fand ich ganz schlimm. Der hat immer miaut wie so eine Katze.
Ich muss sagen, mich hat dieses Kampfsport-Film-Genre nie gecatcht. Also, ich weiß nicht, um Bruce Lee auch bis heute, weiß ich auch nicht. Mir gibt das
mich irgendwie auch nicht. Gar nichts. Ja, mich auch nicht. Also, ich fand den betrunkenen Opa, den fand ich immer cool. Es gab so den Drunken Master, den fand ich cool. Die anderen fand ich nicht so cool. Ich habe erst später fand ich Sachen cool. Als Jackie Chan fand ich auch grausam. Ich fand Jet Li cool. Der war,
ich glaube,
80er, 90er war der ganz cool.
Jean-Claude Van Damme.
Cool. Das war so meine Zeit. Bloodsports war einer der meistgeguckten Filme, die ich geguckt habe. Aber
ja, der war krass
auch
damals.
Ich habe ihn sogar in der ungekürzten Version geguckt, nicht in dieser Kinderversion, die im Fernsehen lief. Richtig krass.
Ja, nee, aber ich finde schon, also so Bruce Lee als Typen irgendwie cool, aber ich mit dem, was er so filmmäßig und so weiter gemacht hat, kann ich irgendwie nichts anfangen. Also, ne.
Wir gehen lieber wieder zu Musik. Musik ist unser Ding. 1973 in der Musik. Musikalisch war 1973 extrem viel los. Queen haben ihr erstes Album veröffentlicht, was sie ganz bescheiden nach sich selbst benannt haben und was nicht besonders erfolgreich war. Aber das änderte sich ja bald, wie wir alle wissen. Außerdem kam The Dark Side of the Moon von Pink Floyd raus, was zu einem der meistverkauften Alben aller Zeiten wurde. In Sydney wurde außerdem eine Band namens AC/DC gegründet, während Led Zeppelin mit 56.000 Zuschauern bei einem Konzert den Rekord der Beatles für die meisten Zuschauer beim Konzert gebrochen haben. Und in Deutschland werden die Scorpions gegründet, mit deren größten Ohrwurm Wind of Change dauert es aber noch ein paar Jahre. Ja. Pink Floyd habe ich gar nichts mit anfangen können am Anfang. Erst als das gibt ein Konzert von denen in Venedig. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so. Und da fand ich sie das erste Mal cool. Vorher fand ich die richtig, 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 richtig Arsch. AC/DC fand ich geil.
Ja, also es sind jetzt sehr viele große Namen jetzt. Also fangen wir mal bei Queen an. Fand ich sehr lange, und ich sag direkt vorab, ich habe meine Meinung da ein bisschen geändert, fand ich sehr lange wahnsinnig überbewertet. Mittlerweile finde ich nicht mehr, dass sie komplett überbewertet sind. Vor allen Dingen Freddie Mercury ist halt einfach krasser Typ. Also vor allen Dingen ein krasser Sänger. muss man sagen. Musikalisch ist es jetzt nicht hundertprozentig mein Ding. Es gibt mittlerweile auch ein paar Queen-Songs, die ich so ganz cool finde. Aber ich war sehr lange der Meinung, dass die wahnsinnig überbewertet sind. Aber wahrscheinlich habe ich es einfach nicht verstanden.
Aber so ging es mir bei Pink Floyd. Also ich habe diese...
Ja, mit denen geht es mir bis heute so.
Also ja, wobei du musst sie mal angucken. Es gibt ein Konzert live in Venedig. Ist das in Venedig? Doch, es müsste in Venedig sein. Floyd, das glaube ich. Und das ist schon richtig geil.
Ja.
Pompeji, nicht Venedig, ich bin dumm. In Pompeji.
Okay. Oh ja.
Pink Floyd, das habe ich gesehen im Fernsehen und da war ich dann auf einmal Pink Floyd, fand ich richtig geil. Und mittlerweile finde ich auch, dass der Gitarrist meiner Meinung nach zu David Gilmour zu den besten Gitarristen der Welt gehört. Weil okay. Der macht Geräusche auf seiner Gitarre, da wusste ich nicht mal, dass das geht. Also wirklich richtig krass, richtig geil.
Ja, ansonsten AC/DC ist bis heute jetzt so musikalisch nicht hundertprozentig meins, aber es gibt so, hab mal so alle halbe Jahr habe ich mal so einen Tag, da baller ich mir dann auch irgendwie AC/DC rein. Also so TNT oder so. Also die haben natürlich schon coole Songs gemacht, aber es ist jetzt auch nichts, jetzt ist es keine Band, wo ich zum Konzert gehen würde. Aber natürlich schon cool. Und
Scorpions. Okay, du warst bestimmt Scorpions-Fan.
Naja, auf gar keinen Fall. Also die finde ich wirklich ultra peinlich. Die Scorpions, ey. Also die finde ich wirklich richtig, richtig peinlich. Das ist so wie Doro Pesch. Das Peter Maffay ist ja Virtuose dagegen. Also ich weiß nicht, ey, mit den Scorpions kann ich gar nichts anfangen. Nee, aber es ist generell so dieses Gitarren, also dieses rockige, gitarrenmäßige Musikding ist halt nicht so hundertprozentig meins. Das ist alles so, kommen ja eher entweder so Hip-Hop oder so elektronische Mucke, das ist ja eher so mein Ding. Oder halt so richtig alter Soul-Kram, aber das alles so ist nicht so meine Welt musikalisch.
Nee, ich kann das auch nicht immer hören, nur ab und zu.
Bis auf Bruce Springsteen, der ist ja auch eine große Ausnahme. Also den, naja. Ja, aber also eine Menge.
Krass, wir kommen jetzt jetzt kommen die ganzen Musikgründungen, Bandgründungen und sowas alles und ersten Alben von den Leuten, die heute immer noch aktiv sind.
Ja. Naja, ist ja bei Bruce Springsteen auch. Ne? Der,
es gibt halt nichts Neues.
Na, das kann man ja so
Band
auch nicht
gründen. Sagen. Wir können eine Band gründen. Komm, wir machen eine Band.
Ich glaube nicht, dass die erfolgreich wäre. Nein, das kann man so auch nicht sagen. Es gibt schon viele neue Sachen auch. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, man kriegt sie nicht mehr so mit. Das ist aber auch, ist ein bisschen ja ähnlich wie in der Spielebranche, muss man sagen. Es gibt ja heute... Ich weiß nicht, es kommen jeden Tag 50 Spiele raus bei Steam. So, aber dadurch, dass sie halt auch so krass breit verfügbar sind, kriegst du die einzelnen Releases halt nicht mehr so mit. Weißt du, naja. Früher hast du halt Sachen nur im Radio gehört oder wenn irgendwas bei MTV lief. Jetzt hast du 100.000 Spotify-Playlists und Spotify schlägt dir Sachen vor und so und also die Chance, Sachen gar nicht mehr mitzubekommen, ist halt viel größer als früher, würde ich sagen.
Definitiv. Und heute wird Musik auch anders konsumiert. Also heute, ich weiß noch, früher gab es unterm Alsterhaus gab es ein WOM. Und da bin ich halt wirklich, habe ich Geld gespart und dann bin ich da hingefahren und habe da bestimmt einen halben Tag verbracht und habe in Platten und CDs reingehört.
Ja.
Um mir dann welche zu kaufen, weil ich das dann cool fand. Hab mir die alle angehört und hab dann entschieden, welche zwei oder drei ich kaufe. Das gibt's heute alles gar nicht mehr, sondern heute sagst du, oh ja, cooles Lied, Shazamt, und dann bist du Fan.
Ja, oder du machst halt einfach irgendeine Spotify-Playlist an und hörst Sachen und beschäftigst dich aber auch gar nicht damit, was ist das jetzt für ein was ist einfach Mucke, die dir gefällt oder nicht. Wenn sie nicht gefällt, skippst du eins weiter. Und ich beschäftige mich, ich lese ja gar nicht mehr, was für Interpreten das sind oder so.
Nee.
Aber ich weiß.
Das ist eigentlich schade, aber das Gleiche haben wir jetzt ja auch bei Filmen. Das Gleiche haben wir bei Videospielen wird es auch bald so komplett sein, wenn Steam das erste Mal sein Abo-Modell anbietet. Oder so wie Microsoft, wo du zockst halt Spiele an, ohne, ich glaube, man verliert sehr viel Wertschätzung eigentlich für die Sachen, die da so kommen.
Ja, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass da jetzt wieder wir als so schon halbe Opis so ein bisschen auch wahrscheinlich in unserer Welt, die wir halt muckemäßig kennen, gefangen sind, weil wenn ich jetzt morgens beim Frühstück eine Playlist anmache, dann habe ich auf einmal hier irgendwie meine beiden Kinder, die irgendeinen Song mitsingen, wo ich denke, hä, wie könnt ihr den kennen? Das ist irgendeine random Playlist von. Aber die kennen den halt, weißt du, und wissen vielleicht sogar, was für ein Interpret das ist, weil für die ist es dann halt die relevante Musik gerade. Für mich ist es einfach irgendwas, was im Hintergrund dudelt. Von daher ist vielleicht auch ein bisschen unser Ding.
Ja, wir sind halt alt. So, das erste Handy-Telefonat der Welt. Martin Cooper hat auf der Straße in New York einen Kollegen mit seinem Mobiltelefon angerufen. Was heutzutage die normalste Sache der Welt ist, war 1973 eine Weltneuheit, denn dies war die erste Konversation mit einem Mobiltelefon. Und dieses Mobiltelefon stammte von einer Firma namens Motorola, an die sich die Älteren unter euch vielleicht noch erinnern. Denn wer kein Klapp-Handy von Motorola hatte, der werfe jetzt den ersten Stein, beziehungsweise das erste Nokia 3310. Das war auf jeden Fall leichter als das erste Mobiltelefon, das knapp 1,1 Kilo wog und wo man ganz sicher nicht stundenlang mit telefonieren konnte. Das ist krass.
Also nee, 73, ganz sicher nicht.
Das ist krass. Also ich kann mich erinnern, dass irgendwie in den 80er Jahren gab es diese D-Netz in den Autos, die waren so groß wie ein Ordner.
Ja, ich weiß. Die haben dann so die ganz geilen, haben die dann auch mal mit sich rumgeschleppt.
Ja, genau.
Also die konntest du so in das Auto raus. Ja, und dann.
Ja, sind aus dem Auto raus und haben so eine Aktentasche dabei gehabt. Das war ihr Telefon. Das war so dumm.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe tatsächlich nie ein Motorola-Handy besessen.
Doch, ich hatte den Knochen. Das erste Motorola, es war halt so ein Hörer, wie vom normalen Telefon, ein bisschen anders sah schon aus, mit einer feststehenden Antenne.
Innen so die Tastatur.
Genau, das war richtig dumm. Und damit konntest du telefonieren und hat ein Telefonat, eine Minute hat irgendwie 3,50 Euro.
Ja, ist so krass, was man dafür, also du hattest damals, also mir ging das jedenfalls so, ich war ja gerade erst so, weiß ich nicht, mit der Schule fertig oder so. Also man hatte ja auch nicht viel Kohle, aber hat sich trotzdem dann also so einen scheiß Handyvertrag gekauft und halt ohne Ende Kohle dafür bezahlt.
Ja, richtig bescheuert.
Einfach nur, damit man mit so blöden Handy rumrennen konnte. Also ich hatte, mein allererstes war, glaube ich, wobei vielleicht war das ein Motorola, aber das war so eine Eigenmarke E+, so ein grünes. Also das Telefon war auch grün, das war auch bescheuert. Und dann hatte ich tatsächlich auch Klassiker natürlich, diese Nokia-Dinger alle, 3310. Ja, 3210. Und ich hatte aber auch immer Siemens S4.
Siemens hatte ich auch. Ich hatte Siemens.
Diese ausziehbaren Antenne.
Ich hatte tatsächlich Motorola, Siemens. Ich war damals schon handysüchtig. Ich fand das immer geil, das neueste Handy zu haben. Dann irgendwann bin ich umgeschwenkt auf Microsoft Communicator.
Ja.
Das erste Windows-Phone, das war richtig räudig.
Ja,
Alter, zwischendurch hatte ich den Nokia Communicator, das erste Telefon mit Tastatur. Das war auch richtig dumm.
Ja. Vor allem war das auch riesig. Also so,
das dann konntest du ja auch so aufklappen. Dann kam
die Banane.
Irgendwann kam die Banane von Nokia.
Die hatte ich leider nie da.
Wild. Das ist krass. So, letzten zwei Sachen. Ach, die Kunst. Pablo Picasso stirbt. Wir haben überhaupt noch keine berühmten Leute gehabt, die gestorben sind. Aber mit Pablo Picasso ist es jetzt soweit. Als einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts endete mit seinem Tod eine Ära in der modernen Kunst. Und ob man nun Kubismus mag oder nicht und seine Gemälde, aber immerhin ist er 91 Jahre alt geworden. Ich habe gar keinen Bezug zu Kunst.
Ich auch nicht. Gar nicht.
Also es gibt vier Künstler, die ich cool finde, aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie Ahnung von Kunst hätte.
Ich auch nicht. Aber ich muss auch wirklich sagen, es interessiert mich nur sehr, sehr, sehr bedingt. Also ich weiß nicht, ich kann sowas wie Picasso, also ne, ich kann das als Phänomen schon anerkennen natürlich und sagen, jo, aber andererseits denke ich mir auch so, wenn man durch so eine Galerie dann rennt oder sowas. Ich weiß nicht, ich kann dem...
Mich catcht das null.
Nee, mich auch nicht.
Also ich finde Banksy cool, den würde ich auch als Künstler bezeichnen. Dann fand ich cool Keith Haring, das war so... Im Zuge der Hip-Hop.
Ja, aber warum? Was? Ja, aber was ist
ich fand die Figuren cooler? Cool. Ich fand die Figuren cool. Ich fand die Figuren cool. Dann Michelangelo, um mal in die Antike zu gehen. Der hat die Sixtinische Kapelle gemacht. Den fand ich aber wirklich cool. Der hat halt wirklich geile Gemälde gemacht, die ich halt einfach schön finde.
Und der hat auch den Himmel vom Caesars in Las Vegas hat er auch gemacht. Sieht auch richtig echt aus.
Ich glaube nicht, dass er das war, aber hey, ist egal, ist nicht schlimm. Aber ansonsten, dann war es das eigentlich auch schon mehr so. Achso, und Salvatore Dali finde ich auch ganz cool. Also da finde ich halt auch Bilder cool, aber Kunst ist nicht so meins.
Also ich finde dann wirklich am ehesten noch Fotografien cool. Also so eine, also eine coole Fotoausstellung, so könnte ich mir eher noch angucken, als jetzt so, ja, als irgendwas, was so mit Pinsel auf so eine Leinwand gemalt ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mir gibt das irgendwie nichts.
Nee, mir auch nichts.
Es löst null in mir aus, mir so Krams anzugucken.
So, letztes Thema für heute. Roger Moore wird James Bond. In Leben und Sterben lassen ist zum ersten Mal Roger Moore als James Bond zu sehen und mit ihm wird die reichlich ernsthafte Agentenfilmreihe deutlich leichter und humorvoller. Und die Diskussion darüber, welcher Darsteller denn nun der beste James Bond ist, dauern bis zum heutigen Tag an, zumal der nächste James Bond-Darsteller immer noch nicht feststeht. Ja, also für mich gibt es nur zwei James Bond, die cool sind.
Ja.
Sean Connery und hier den neuen. Wie heißt er?
Achso, aber Roger Moore findest du nicht gut?
Nee, fand ich zu glatt. Das war so Schirmschau- und Melone-Style. Den neuen mag ich eigentlich am liebsten. Ich vergesse gerade seinen Namen. Wie heißt er denn? Alter, wie heißt der aktuelle James Bond-Darsteller?
Ja, weiß ich nicht. Aber ich weiß, welchen du meinst. Keine Ahnung. Also für mich ist, also Sean Connery ist derjenige welche, so finde ich. Roger Moore finde ich auch cool. Ich weiß nicht, vielleicht wird der nächste ja eine Frau.
Ja, haben sie ja versucht und haben es, ich glaube, sie haben...
Sind gescheitert. Weil sie Roger als Frauennamen nicht durchbekommen haben, oder?
Wie heißt der Schauspieler? Ich sehe ihn gerade vor mir, aber ich weiß nicht, hier steht nirgendwo, wie der heißt. Alter, bin ich dumm. Ich will jetzt wissen, wie der heißt.
Ich komme auch nicht drauf, keine Ahnung. Aber ich
kann blonde Haare. Wir müssen doch wissen, wie der heißt. Das gibt's doch nicht. Ey, es macht mich aggressiv.
Schreib's mir in die Kommentare.
Wie heißt der denn?
Ja, du musst doch nur James Bond Darsteller googeln, oder
nicht? Ja, guck ich doch gerade. Ich sehe den auch hier, aber nirgendwo steht sein blöder Name. Da. Hier, warte, da. Daniel Craig.
Ja.
So. Und 2026 kommt Bond 26.
Also Daniel Craig fand ich auch, da waren ja viele Leute skeptisch am Anfang, aber ich finde, der war auf jeden Fall ein cooler Bond-Darsteller.
Ja, ich fand ihn richtig gut. Jetzt richtig gerissen.
Ja, aber auch da finde ich jetzt krass, ne, wie gleiches Ding wie beim Thema Musik, also wie lange das schon her ist. Guck mal, 73.
Ja, auf Sky gibt es gerade alle James-Bond-Filme.
Aber da finde ich auch, die sind teilweise, muss man sagen, halt wie so viele alte Filme oder manche alte Filme, nicht so richtig gut gealtert.
Ja, weißt du? Die meisten darfst du heute gar nicht mehr zeigen, weil da irgendwas gesagt wird, getan wird,
ja,
was nicht korrekt ist.
Nein, okay, das ist sowieso klar. Aber so, da ging es ja dann häufig auch um so futuristische Sachen, ne? Und das irgendwelche Special Effects, das sieht halt heutzutage natürlich alles irgendwie, denkst du dir so, okay, come on, ey, das mache ich heute mit meinem Handy besser.
Oddjob. Der Typ, der mit der Melone alles rasiert hat.
Ja, das ist halt das ist der große Unterschied dann zu so einem Film wie Der Pate oder sowas, weil der kommt halt ohne große Special Effects und so weiter aus. Den kannst du im Grunde genommen ja heute dir immer noch genauso reinziehen. Da gehören die James-Bond-Filme jetzt nicht unbedingt dazu, aber ja.
Nee, kann man aber auch, also ich finde auch die alten finde ich auch sehr schwierig, sich anzugucken. So, die letzten, ja, finde ich ganz cool. Pierce Brosnan als James Bond fand ich jetzt auch nicht so cool, aber.
Obwohl ich eigentlich Pierce Brosnan schon einen coolen Schauspieler finde.
Ja, aber nicht als James Bond. Mir ist das zu weich gespielt. James Bond muss schon
ein
tougher Typ
sein. Es gibt doch diesen einen Film mit Pierce Brosnan, wo er so einen Millionär spielt, der so ein Bild klaut. Das finde ich zum Beispiel, also ich finde ihn, das ist schon ein cooler Schauspieler, finde ich, aber naja.
So, für uns und für dich auch nochmal als kleine Side-Info: 1973, die erste Version von Dungeons & Dragons wird veröffentlicht. Die Geburt des Rollenspielgenres, als die erste Version von Dungeons & Dragons veröffentlicht wird. Es entwickelt sich zu einem der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Hast du es jemals gespielt?
So als Pen-and-Paper-Version, meinst du?
Ja.
Oder, hab ich mal. Es hatte mal so eine Phase in der Schule, da haben wir das mit so zwei, drei Kumpels, haben wir das tatsächlich ab und zu gespielt, ja. Also halt so mit Würfeln und einer war immer Game Master und hat dann so die Story erzählt und.
Ja, ich habe es einmal in meinem Leben gespielt. Ich war ja früher auf dem Internat und das war schlimm. Also ich wollte da unbedingt mitspielen und das war halt so eine elitäre Gruppe, die das gespielt haben. Und dann wollte ich da unbedingt mitspielen. Dann haben die gesagt, so, ja, okay, du darfst mitspielen. So, und dann habe ich mitgespielt und wir haben 5 Minuten gespielt Und dann kamen wir an eine Situation, wo er gefragt hat, so, ja, was machst du jetzt? Und dann sage ich, ja, alles klar, ich mache jetzt das und das und das. Also zack, du bist tot, kannst nicht mehr mitspielen. dann war ich tot. Und dann war, das war mein Dungeons & Dragons Erlebnis. Und seitdem habe ich es halt tatsächlich nie wieder als Pen and Paper gespielt. Immer nur in Form von Videospielen, ja, wo quasi, ja.
Ja, also, keine Ahnung, ich finde es eigentlich geil, so, wenn man sich darauf einlassen kann, dieses Pen and Paper Ding, aber mir fällt es ein bisschen schwer, mich da so komplett so reinzufühlen, so, weißt du? Also mir ist es dann immer eher so ein bisschen unangenehm, mir jetzt so krass vorzustellen, ich bin da jetzt irgendwie so ein Elf und dann ist, ja, also ich meine, ich habe es auch lange nicht mehr gemacht, aber.
Ja, ich finde es halt, also ich glaube,
dann lieber ein bisschen Diablo.
Ich hätte die Ruhe dazu auch nicht mehr. Ich glaube, ich würde halt dann wirklich lieber zu Baldur's Gate oder sowas greifen und mich damit vergnügen.
Ja.
So, das war's für heute. 1973, nächstes Jahr 1974, nächste Woche. Dann geht's ab.
Sehr gut.
Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Tschö.